Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Das Böse in Ihnen, wenn Frauen morden. Mein Name ist Johanna und das ist mein True Crime Podcast. Ja, und ihr habt vollkommen recht, für diese Woche fehlt auch eine Folge und die kommt natürlich auch, und zwar jetzt. Es ist heute Freitag, ein wunderschöner, sonniger Februartag, und ich muss sagen, nach all dem Schnee und der Kälte der letzten Tage und Wochen tut das mal richtig gut, wenn mal wieder ein paar Sonnenstrahlen zu sehen sind. Ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich erstmal für euer Feedback bedanken, also für all die Likes und die netten Kommentare und ja, euren Support einfach. Ich weiß das total zu schätzen und ich bin je nach ein sehr junger Podcast, und von daher freue ich mich sehr, dass die Hörer wachsen und auch euch anscheinend gefällt, was ich hier so mache. Ich bin natürlich immer offen für neue Ideen und Inspirationen. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt oder irgendwas, was euch mal besonders interessieren würde, dann schreibt mir doch einfach in die Kontaktdaten. Die sind unter der Info zum Podcast beschrieben. Oder ihr folgt mir auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Bei dieser Folge bleiben wir mal wieder in Deutschland. Wir haben in den letzten Episoden ja öfter Ausflüge gemacht, zum Beispiel in die USA, aber heute bleiben wir in Deutschland, und zwar in Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war sicher eine sehr besondere Zeit. Der Krieg war gerade ausgestanden und viele Menschen waren traumatisiert. Es war eine Zeit, wo viele Männer in Kriegsgefangenschaft waren und viele Frauen verwitwet oder ja, zu Hause waren und immer noch hofften, dass ihre Männer überlebt hatten oder dass sie eben eines Tages wieder nach Hause kehrten. Also durchaus eine Zeit, die sehr viel gemacht hat, sowohl in Familien als auch mit ihnen und in Partnerschaften und Ehen. Und genau zu dieser Zeit spielt diese Folge. Und zwar geht es heute um einen Fall einer Frau, die genau in dieser Epoche, genau in dieser Zeit bewiesenermaßen einen Mord begangen hat und die im weitesten Sinne als die Frau mit dem Madonnengesicht bekannt worden ist. Aber wir begeben uns erstmal zurück in das Jahr 1914. Und zwar beginnt unsere Recherche und unser Fall am 2. April 1914 in Breslau. Das ist eine Stadt, die im Südwesten von Polen liegt. Das ist die viertgrößte Stadt des Landes und dort wurde Ruth Heine geboren. Ihr Vater war ein selbstständiger Wurst- und Fleischwarenverkäufer. Er stammt aus einer größeren Fabrikantenfamilie, die unter dem Namen Heine bekannt war, aber er hat selber unter diesem wirtschaftlichen Erfolg, da hat er nie anknüpfen können. Über die Mutter habe ich sehr wenig erfahren, bis sehr wenig gelesen. Klar ist, dass Ruth noch zwei jüngere Geschwister bekommt, eine Schwester Gerda und einen Bruder Wolfgang. Und dann beginnt auch schon der Erste Weltkrieg und natürlich wegen den Unmengen an Veränderungen, die das mit sich gebracht hat und durch den Krieg, zieht die junge Familie dann in den Harz nach Halberstadt. Ruths Vater Karl wird aber 1916 schon eingezogen, um als Soldat im Krieg für sein Land zu kämpfen. Ruth ist in Halberstadt dann zur Schule gegangen und hat sich anschließend auf das Lyzeum vorbereitet, was man gleichsetzen kann mit einem Mädchengymnasium, einer Mädchenschule. Nach dem Ende des Kriegs ist ihr Vater aus dem Krieg zurückgekehrt. Die Familie zieht nochmal um, und zwar in den Stadtteil Lockstedt in der Nähe von Hamburg, wo sie 1925 sich dann niederlassen. Ruth schließt dort ihre Schule ab, beginnt da eine hauswirtschaftliche Ausbildung und ab 1930 besucht sie dort eine Handelsschule. Das Verhältnis zwischen Ruth und ihrem Vater muss sich irgendwie zu dieser Zeit geändert haben. Er hat dann später mal darüber berichtet, dass er mit ihr ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe vorher. Also sie ein sehr, sehr freundliches Mädchen war, sehr intelligent. Sie hat sogar in der Volksschule eine Klasse übersprungen, war in Deutsch und Geschichte sehr belesen, oder das hat ihr sehr gut gelegen. Aber irgendwie hat sich das dann nach und nach geändert. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ruth ist dann in der Klinik Friedrichsberg angestellt worden. Sie hat da kleinere Labortätigkeiten gemacht und Schreibarbeiten erledigt, hat dann aber später die Stelle nochmal gewechselt und ist dann in die Uniklinik nach Hamburg-Eppendorf gegangen. Sie hatte angefangen, dann eine Lehre als Laborantin zu machen und hat auch im Sekretariat gearbeitet, hat also einige Papier- und Schreibarbeiten für Mitarbeiter in einem Krankenhaus übernommen. Da ist ihr allerdings das erste Mal unangenehm aufgefallen, weil sie Papiere und Briefe unterschlagen hat, die sie quasi ihren Vorgesetzten vorenthalten hat. Man hat dann zwar keine Anzeige gegen sie erstattet, aber sie musste eine Art Betreuung machen, also eine Art psychotherapeutische Betreuung oder Begleitung. Aber weiter wurde die Sache dann erstmal nicht verfolgt. Ruth ist mittlerweile zu einer charismatischen jungen Frau herangewachsen. Also sie war sehr attraktiv, war fantasievoll und auch wirklich überdurchschnittlich intelligent. Sie muss jetzt also durchaus anziehend auf Menschen gewirkt haben und hat es immer genossen, auch im Mittelpunkt zu stehen. Und so kommt es auch, dass sie sich in dem gleichen Universitätsklinikum verliebt. Und zwar hat sie eine Begegnung in den Assistenzarzt Dr. Wolfgang Trautmann. Der ist zu dem Zeitpunkt 10 Jahre älter als sie. Sie ist in dem Moment ungefähr 18 Jahre alt. Und jetzt ändert sich das Verhältnis zu ihrem Vater. Er wird später mal sagen, dass sie sich in dieser Zeit sehr, sehr verändert hat. Besonders in der Zeit, als sie diesen Arzt, also Dr. Wolfgang Trautmann, kennengelernt hat. Der hatte nicht gerade den besten Ruf in der Klinik, aber ihr Vater wird dann sagen, dass er eben zu dieser Zeit so bereits innerlich von seiner Tochter getrennt hat. Also das war schon anscheinend ein sehr einprägsames Erlebnis. Er war erst gegen diese Beziehung, hat dann aber doch seinen Segen gegeben. Und am 23. August 1933 haben Ruth und Wolfgang Trautmann dann letztendlich auch geheiratet. Aber diese Ehe hat nicht länger als 5 Tage gehalten. Denn Wolfgang Trautmann hat die Ergebnisse dieses psychologischen Gutachtens irgendwie in die Hände bekommen. Und daraus geht ja hervor, dass sie unzurechnungsfähig war und dass sie sogar, ja, eine psychische Krankheit hatte, die immer in Schüben aufgetreten ist. Aufgrund dessen, und das scheint für ihn eine sehr, sehr schwerwiegende Information gewesen zu sein, hat er die Ehe zu ihr bereits am 29. November aufgelöst. Also die ist quasi annulliert worden. Und jetzt hätte man gedacht, er nimmt sich beide Beine in die Hand und flüchtet. Aber trotz dieser annullierten Ehe bricht der Kontakt zwischen den beiden nicht ab. Sie führen trotzdem eine Art Beziehung. Und die führen sie sogar so intensiv, dass Ruth in dem gleichen Jahr noch schwanger wird. Sie verliert das Kind aber wieder bereits im Dezember. Aber Ruth hat weitergemacht. Das heißt, diese Urkundenfälschung, dieses Betrügen, was sie da in dieser Klinik im kleinen Rahmen begonnen hat, wird jetzt immer mehr. Und es ist nur der Anfang gewesen für weitere Straftaten. Also sie hat weiter betrogen, sie hat weiter unterschlagen, sie hat einige Bücher zum Beispiel in der Bücherei entwendet, hat die weiterverkauft oder hat dann im weiteren Verlauf in einer anderen Firma gearbeitet, die elektrische Geräte vertrieben hat. Sie hatte Aufträge eingereicht, die so niemals eingegangen sind und hat sich dann eine dicke Provision davon eingestrichen. Das Ganze ist dann aber irgendwann wieder aufgefallen und im Jahr 1935 ist sie dann tatsächlich auch zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Aber aufgrund ihrer psychischen Situation ist ihr dann verminderte Zurechnungsfähigkeit attestiert worden und sie musste dann statt den 9 Monaten nur eine kurze Zeit Gefängnisstraße absitzen und der Rest ist dann zur Bewährung ausgesetzt worden. Man muss jetzt aber nochmal dazu sagen, dass der Wolfgang Trautmann, also ihr in Anführungsstrichen Ex-Ehemann, von dieser Sache sehr profitiert hat. Also während der Beziehung zu ihm hat sie durch ihre Betrügereien durchaus zum besseren Lebensstil beigetragen. Und man muss sich auch vorstellen, dass Ruth zu dieser Zeit jetzt erst 22 Jahre alt war, also eine sehr, sehr junge Frau. Und es war für sie ein großes Glück, dass ihre Eltern sie nicht fallen gelassen haben, sondern ihr direkt nach ihrer Haft eine kleine Wohnung besorgt haben, sie unterstützt haben, dass sie irgendwie wieder auf die Beine kommt. Und ab diesem Zeitpunkt reißt dann zu dem Wolfgang Trautmann der Kontakt ab. Sie beginnt eine neue Stelle als Stenotypistin bei einem Makler und sie lernt sogar im gleichen Jahr einen neuen Mann kennen. Und um diesen Mann wird es im weiteren Verlauf dieser Geschichte auch gehen. Den Mann, den sie kennenlernt, heißt John Blaue. Er ist gerade in der Laufbahn zum Offizier in der Handelsschifffahrt. Er ist beschrieben als ein sehr, sehr offener, lebensfroher und optimistischer Mann, sehr unkompliziert. Die beiden freuen sich an und es entwickelt sich gut und immer mehr und letztendlich werden beide auch ein Paar. Und weil es so gut läuft, beschließt John dann seine Karriere erstmal beiseite zu schieben. Er bleibt in Hamburg und macht sich sogar selbstständig mit einem kleinen Fuhrunternehmen. Sie hat ihn dort tatkräftig unterstützt, was jetzt so die Koordination, kaufmännische Aufgaben und die Organisation betrifft. Und die beiden haben dann auch 1940 geheiratet. Aber seit 1939 befindet sich Deutschland ja wieder im Krieg. Und so dauert es nicht lange, bis John eingezogen wird. Er wird Oberleutnant und nimmt seinen Dienst bei der Marine auf. Er wird verschiedene Stationen haben, also sie reist ihm dann noch so ein bisschen hinterher, während John dann unter anderem auch in Norwegen stationiert ist. Und sie arbeitet dann mit ihrer Wehrpflicht dann auch in verschiedenen Einrichtungen, unter anderem einer Werksbibliothek, aber wird 1944 schließlich entlassen, weil sie aufgrund ihrer eigenen psychischen Erkrankungen und mehreren Nervenzusammenbrüchen, die sie erlitten hat, einfach nicht mehr tragbar ist. Und wieder flüchtet sie einmal zurück zu ihren Eltern nach Elmshorn. Also die sind verzogen und wohnen mittlerweile im Ort Elmshorn. Und da richtet sie sich dann eine kleine Wohnung ein, eine kleine Dachgeschosswohnung, wo sie dann nach Kriegsende mit John zusammenleben möchte. Also sie baut sozusagen ein neues Zuhause auf für sich und ihren Mann. Die beiden haben sich auch noch recht häufig gesehen. Und als 1945 der Krieg zu Ende gegangen ist, hat Ruth auch eine kleinere Leihbücherei gegründet, die sie Blaue Stube genannt hat. In den letzten Kriegsjahren hatte sich aber ergeben, dass Ruths Eltern einige gestrandeten Soldaten, also Soldaten, die keine Bleibe mehr hatten, die obdachlos waren und auch nicht mehr wussten, wohin sie gehen sollten, kurzfristig eine Wohnmöglichkeit angeboten hatten. Also die haben da zeitweise gelebt, sind dann weggegangen, dafür kamen dann andere. Und über diesen Weg hat sie dann Horst Buchholz kennengelernt, der nach dem Krieg in seiner Zeit bei der Luftwaffe versucht hat, sich irgendwie als Holzbildhauer selbstständig zu machen und wollte sich eben auch eine neue Existenz aufbauen. Die beiden haben sich sehr angefreundet. Horst Buchholz hat sie sogar in ihrem Geschäft unterstützt, also in ihrer Bücherei. Die Beziehung zwischen den beiden ist immer enger geworden und letztendlich ist es dann auch in eine intime Beziehung gemündet. Man muss dazu sagen, Horst Buchholz ist zu dem Zeitpunkt 10 Jahre jünger als Ruth und es hat ihr wahrscheinlich auch sehr geschmeichelt. Er hat zum Beispiel, also er hat sehr viel geschnitzt, zum Beispiel hat er Madonnen geschnitzt mit dem Gesicht von Ruth. Und ja, ich denke, so kleine Sachen werden dazu beigetragen haben, dass sie sich dann auch einander verliebt haben. Aber jetzt ist es ja noch so, dass da aber noch John Blaue ist, Ruths Ehemann, der nach Ende seiner Dienstzeit ja auch irgendwann wieder nach Hause kommt und dann den neuen Untermieter vorfindet. Nachvollziehbar, dass er über dieses enge Verhältnis von Ruth und Horst nicht gerade begeistert war. Aber es ist ja auch irgendwie eine andere Zeit, wenn man sich da heutzutage versucht reinzuversetzen. Es liegt alles in Trümmern, das Land beginnt sich wieder aufzubauen, es ist vieles zerstört und so toleriert er diese Beziehung einige Zeit. Also er greift da nicht ein, sondern er lässt sie da machen. Und er ist zu der Zeit auch sehr stark damit beschäftigt, sich selber eine neue Existenz aufzubauen. Aber natürlich kommt es zur Spannung. Man muss auch noch ergänzend sagen, dass John selbst eine Affäre hatte in Norwegen, also mindestens eine, mit einer Marinehelferin und aus der ist sogar eine Tochter hervorgegangen. Diese Tochter ist aber nach 3 Monaten schon an Diphtherie gestorben. Aber es ist eine lange Zeit, Kriegsjahre, und ich denke, da haben beide vielleicht Sehnsüchte gehabt. Naja, aber zumindest toleriert John zunächst erstmal das Verhältnis, aber es bauen sich eben nach und nach Spannungen auf, weil das Verhältnis zwischen Ruth und Horst ja mittlerweile schon eine feste Beziehung geführt ist und John wohnt da irgendwie mit dabei und wird natürlich auch für das junge neue Paar Ruth und Horst dann absoluter Störfaktor. Ruth Blauer hat später mal über diese Zeit gesagt, dass sie für einen Mann einfach nur funktioniert hat. Also, dass sie einfach nur Ehefrau, Hausfrau sein sollte, für ihn sorgen sollte, aber als er weg war, das Leben für sie auch irgendwie weitergegangen ist und die Zeit und dass sie unglücklich war und dass er sich selber total danach gesehnt hat, wieder glücklich zu werden. John arbeitet also weiter an seinen neuen beruflichen Plänen und er steht kurz vor Erfolg, aber gegen Ende des Jahres 1946, ja mittlerweile Mitte November, verschwindet John plötzlich spurlos. Man würde jetzt eigentlich vermuten, dass eine Frau, wenn der Mann nicht nach Hause kommt, oder vielleicht auch ein paar Tage später oder einige Wochen nicht, wenn man überhaupt so lange warten würde, sich natürlich sofort an die Polizei wendet und eine Vermisstenanzeige aufgibt. Das hat Ruth allerdings erst 2 Jahre später getan, und zwar im Jahr 1948. Das ist auch das Jahr, wo Ruth und Horst, die jetzt natürlich 2 Jahre bereits fest zusammengelebt haben, umgezogen sind, erst in den Ort Buchholz bei Dithmarschen und danach Schafstedt. Und jetzt tritt wieder etwas Neues ein, was sich sehr auf das Leben der beiden auswirkt. Und zwar kommt die Währungsreform 1948. Also quasi wird die deutsche Mark kommt und löst die Reichsmark ab. Und das hat zur Folge, dass Horst Buchholz finanziell völlig zusammengebrochen ist. Also wirtschaftlich hat das einfach nicht mehr funktioniert. Und das ganze Geschäftsmodell von ihm ist zusammengebrochen. Er musste sogar Arbeitslosenunterstützung beantragen. Und Ruth hat dann mit Kartenlegen, Wahrsagen und so ein paar Buchverkäufen aus ihrem Laden oder dem, was davon übergeblieben ist, hat sie versucht, dann irgendwie den Lebensunterhalt mit ihm da zu bestreiten. Im Sommer des Jahres 1949, also mittlerweile 3 Jahre nach dem Verschwinden von John, wurde auch Ruth dann das erste Mal befragt. Und sie hat der Polizei gesagt, dass sie seit dem 16. November 1946 nichts mehr von ihrem Mann John gehört habe, aber sie davon ausgegangen sei, dass er in der russischen Besatzungszone einen LKW oder einen Lastwagen besorgen wolle. Und seitdem habe sie aber nichts mehr von ihm gehört. Sie hat aber auch nicht weiter gesucht oder nichts weiter unternommen. Die Reise von Ruth und Horst geht dann noch weiter. Und zwar sind sie dann nach Grimmelsbach in den Schwarzwald gezogen. Horst hat dann weiter sich an seinen Holzschnitzereien geübt, hat so ein paar Skulpturen hergestellt, ein bisschen verkauft und hat dann aber zum Glück eine Anstellung in einer Uhrenfabrik gefunden. Und sie hat in dem gleichen Unternehmen dann als Bürokraft gearbeitet. Es ging dann ein bisschen besser bei den beiden. Also die nächsten Jahre verliefen wirklich gut. Und Horst hat wieder besser verdient und es hätte jetzt auch wahrscheinlich lange, lange so weitergehen können. Es ging zumindest ein paar Jahre so weiter. Aber 1954 ist dann was passiert, wo beide gar nicht mehr mitgerechnet hatten. Aber bevor wir darauf schauen, müssen wir mal einen kleinen Rückblick machen. Und zwar lasst uns nochmal zurückschauen in das Jahr 1947. Denn John war jetzt seit einem guten halben Jahr verschwunden. Aber da wurde in der Nähe von Elmshorn eine Leiche gefunden. Wir erinnern uns, Ruth und Horst haben in der Zeit in Elmshorn gewohnt. John war ja nach dem Krieg dahin zurückgekehrt in die Wohnung. Die Leiche wurde von einer Gruppe Freunde gefunden. Es war ja Sommer, es war Juni. Die Gruppe von Freunden hatten sich zum Baden am See verabredet. Das war so ein kleiner Tümpel, so ein Kiesbett, also wahrscheinlich so eine Art See, wie wir heute im Sommer auch gerne aufsuchen würden. Ein Badetümpel, muss man sich vorstellen. Und einer der Freunde ist dann ins Wasser gegangen und dann ist ihm irgendwie direkt so ein Bündel aufgefallen. Man kann sich vorstellen, er hat dieses Bündel geöffnet. Ihm ist da so ein Ohr quasi schon sichtbar geworden und er hat den Schreck seines Lebens bekommen. Und die Leiche, die da gefunden wurde, die da eingewickelt war, war eine Männerleiche, die halb im Wasser lag. Man hat festgestellt, dass sie eben ja schon so viele Monate da lag, dass man gar nicht feststellen konnte, wer dieser gefundene Mann überhaupt ist. Die einzigen Merkmale, die man feststellen konnte, war, dass er unbekleidet war. Also man hat ihn lediglich in einem weißen Leinentuch und einer Wolldecke verschnürt und in einer Art Seesack. Er ist mit dem Mauerstein beschwert worden, aber es war jetzt ja mitten im Sommer und die Verwesung war so stark fortgeschritten, dass man eben nicht mehr wirklich was feststellen konnte. Und dass er einen Goldzahn hatte und eine Narbe, eine Operationsnarbe am Bauch, die man aber erst später als Blinddarm-Operationsnarbe identifizieren konnte. Man muss jetzt in die ganze Sache einfließen lassen, dass wenn man jetzt diese Zeit von 1947 bis 1954 sieht, also 7 Jahre, die es ja gedauert hat, bis die beiden dann verhaftet worden sind oder bis John dann auch identifiziert worden ist, dass es zu dieser Zeit unglaublich viele Vermisstenfälle gab. Also die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um diesen ganzen Vermisstenanzeigen nachzukommen. Es war ja jetzt auch kurz nach Kriegsende und man kann sich vorstellen, dass da ein unglaublicher Aufwand gewesen ist und all die Möglichkeiten und Mittel, die wir ja jetzt heute zur Verfügung stehen haben, da einfach noch nicht entdeckt und erforscht waren. Also man konnte da nur einfache Methoden anwenden, aber es gab ja noch keine Möglichkeit, DNA nachzuweisen oder ähnliches oder Fingerabdrücke in erweiterter Form. Und das hat eben dieses ganze Verfahren unglaublich verlängert. Nachdem man dann aber festgestellt hatte, dass es sich bei der Narbe des unbekannten Toten um eine Blinddarmnarbe handelte, hatte der ermittelnde Kriminaloberkommissar Otto Parkstedt die Aktion nochmal rausgekramt und festgestellt, dass es tatsächlich John Blaue war. Der einzige Vermisste, der eine Blindernarbe hatte und ja, dass Ruth und Horst eben in den näheren Kreis der Verdächtigen gelangt sind dadurch. Es waren ein paar Gegenstände auch dabei, die auf Ruth zurückgeführt werden konnten. Aber letztendlich war es ein Stück Metall, was letztendlich zur Verhaftung von Ruth und Horst geführt hat. Das muss man sich auch vorstellen. Also manchmal sind es ja so die kleinen Dinge, die da vielleicht übersehen werden. Aber dieses Stück Metall, was da gefunden worden ist, war genau der Draht, den Horst Buchholz für seine Arbeit als Bildhauer nutzte. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Und dann letztendlich wurden beide festgenommen und daran beschuldigt, John Blaue im November 1946 gemeinschaftlich umgebracht zu haben. Man hat vermutet, dass es ein sehr scharfkantiges Werkzeug gewesen sein muss, denn er hat ja sehr viele Schäden und Hiebe am Kopf. Und als Motiv ist man dann sehr schnell davon ausgegangen, dass es eben das Hindernis in dieser Beziehung war, also dass er dazwischen gestanden hat, dass er eben der Störpunkt war und beseitigt werden musste. Und dann haben sich beide in absolute Widersprüche verwickelt. Also es gab ein riesiges Medieninteresse, denn also im Krieg sind ja Männer auf Männer zum größten Teil losgegangen, aber dass jetzt eben nach dem Krieg da auch eine Frau bezichtigt wird, ihren Ehemann umgebracht zu haben, das war es hat einen absoluten Medienhype ausgelöst und eine absolute Aufruhr der Bevölkerung. Es war also ein ewiges Hin und Her und der Druck war so hoch, dass Horst Buchholz im Alter von 31 Jahren sich in seiner Gefängniszelle selber das Leben genommen hat. Man muss aber auch darstellen, dass sie sich wirklich also absolut verstrickt haben in Widersprüche. Mal hat sie angegeben, dass sie es gewesen ist, dann hat sie gesagt, er war es gewesen, dann waren es beide gewesen. Also es war absolutes Chaos. Ruth hat sich nach seinem Tod aber für eine finale Tatversion dann entschieden. Und zwar, dass John wohl sich selber umgebracht haben soll mit Tabletten und Horst Buchholz dann eben auf diesen toten Körper irgendwie eingeschlagen haben soll. Und haben sich dann beide so ein bisschen herausgeredet, dass letztendlich Ruth nur eine moralische Schuld an dem Ganzen habe, aber dass sie ja nicht wirklich Täterin gewesen sei. Und das Gericht hat ihr das natürlich in keiner Form abgenommen. Es gab am Ende tatsächlich 37 verschiedene Versionen von Geständnissen. Und das war für diesen ganzen Prozess sehr aufreibend. Also das hat dem einen oder anderen Gerichtsbeamten oder Anwalt oder Vorsitzenden da wohl die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet. Man hat aber eben sehr schnell vermutet, dass es eine Gemeinschaftstat war, die zusammen geplant und ausgeführt worden ist. Also, dass Ruth ihr Mann wahrscheinlich die Schlaftabletten verabreicht hat und dass er in der Nacht entweder von ihr oder von Horst Buchholz dann mit einem scharfen Gegenstand oder einem Beil oder einer Axt erschlagen worden sei. Ruth ist dann wegen Mordes verurteilt worden, aber im Zuge ihrer geistigen und psychischen Verfassung ist sie dann zu einer lebenslangen Haft, einer Art Haft im Zuchthaus verurteilt worden. Ja, und es gibt Auszüge aus Gefängnisakten von Ruth, aus denen hervorgeht, dass sie sich sehr geschickt auf ihren jeweiligen Gesprächspartner einstellen konnte. Also sie konnte sehr individuell mit Menschen umgehen, ohne wirklich einen Einblick zu geben, wie sie selber fühlt oder wer sie selber ist. Und das erinnert mich an der Stelle auch an unseren letzten Fall, denn da war es ja auch so, dass die Täterin im Gefängnis mehrfach verhört und in Gesprächen protokolliert wurde und beschrieben wurde als eine Person, die sich sehr gut darin versteht, je nachdem, was man von ihr erwartet, sich zu verhalten. Aber das eigentliche, die eigentliche Persönlichkeit völlig verschleiert, also dass man gar nicht wirklich einen Einblick bekommen kann, was die eigene Person so ausmacht. Und Ruth hat aufgrund ihrer hohen Intelligenz auch nicht wirklich einen Anschluss da gefunden. Also war jetzt auf einem anderen Niveau, sage ich jetzt mal. Sie hat sich sehr positiv verhalten, also hat sich sehr, hatte ein sehr gutes Allgemeinverhalten. Aber es war eben überhaupt niemandem möglich, irgendwie eine tiefere Einsicht in sie zu bekommen oder irgendwie nachzuvollziehen, warum sie das alles getan hat. Ruth Blau ist dann im weiteren Verlauf sehr krank geworden. Sie hat Brustkrebs bekommen und ist dann auf einen Erlass vom Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, dann schließlich am 31. Januar 1969 entlassen worden, hat dann noch 3 Jahre gelebt, bis zu ihrem Tod am 27. Dezember 1972. Da hat sie in Lübeck die letzten Jahre sehr zurückgezogen gelebt. Ja, was nehmen wir aus diesem Fall mit? Also man muss bei all den Sachen, die da passiert sind, meiner Meinung nach sich mal bewusst machen, dass das eben eine Zeit war von einem ganz zerstörten Deutschland. Und das meine ich jetzt nicht nur die Steine, die da zerworfen und zerstört wurden, die Häuser, die ineinander gefallen sind, sondern einfach auch ja, die Frauen, die Hinterbliebenen, die Frauen, die letzten Endes die letzten Jahre im Krieg zurückgeblieben waren, das waren letztendlich auch die Frauen, die ihren Mann gestanden haben, sozusagen. Also die sich um alles gekümmert haben, was Haus und Hof betrifft und versucht haben, alles aufrechtzuerhalten. Und es gibt unglaublich viele Fälle und Berichte von Familien oder von Frauen, wo ihre Männer nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückgekehrt sind. Oder teilweise von Frauen, die auch gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass ihr Mann überhaupt noch lebt und nach Hause kommt. Und unheimlich viele Fälle davon, die es eben geschafft haben, also die sich irgendwie wieder zusammengerauft haben, die wieder zueinander gefunden haben. Aber sicherlich, wenn ich mich da reinversetze, war die Situation sicher nicht einfach. Wenn man sich vorstellt, dass da vielleicht ein Mann nach Hause kommt, der als Soldat in der Kriegsgefangenschaft war, der vielleicht stark traumatisiert ist und der kommt nach Hause und weiß nicht, was einen erwartet. Und da gibt es vielleicht noch die Frau, bei der gibt es vielleicht auch einen neuen Mann. Vielleicht gibt es da sogar neue Kinder, die nicht die eigenen sind. Und ich glaube, das bietet alles ein Konfliktpotenzial, was wir uns sicher alles, ja, alle zu gut vorstellen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ähnlich in diesem Fall gewesen sein muss. Allerdings haben beide ja durchaus, also John und Ruth, weitaus durchaus Kontakt gehabt. Ich kann zum Teil nachvollziehen, dass Ruth sich vielleicht wirklich alleine gelassen gefühlt hat und dass ihr das alles ein bisschen zu viel geworden ist und sie sich, als sie dann Horst Buchholz kennengelernt hat, sich absolut daran geklammert hat, sich da eine neue Zukunft aufzubauen. Aber dass sie da letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie da über Leichen gegangen ist, das ist letztendlich ja das, was moralisch absolut verwerflich ist und was ja auch nicht geht. Ich glaube schon, dass sie diese Tat begangen hat. Ich glaube nicht nur, dass sie das irgendwie mit geplant hat. Ich glaube schon, dass sie da auch sehr stark aktiv gewesen ist oder der aktive Part gewesen ist. Zumindest denke ich, dass von ihr ausgegangen ist, dass sie es zumindest auch geplant hat, die Idee. Bewiesen ist das nicht, man kann sie nicht mehr fragen, aber so wie ich den Fall einschätze und so wie ich es gelesen habe und wie es auf mich wirkt, könnte ich es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Sie war ja aufgrund ihrer psychischen und ihrer geistigen Situation schon sehr eingeschränkt, konnte vielleicht dann auch nicht rational denken oder vielleicht Situationen anders auffassen. Und obwohl sie so intelligent war, hat es da trotzdem einen Teil in ihr gegeben, der immer zu kriminellen Handlungen oder Betrügereien geneigt hat und was sie auch schon seit ihrem 18. Lebensjahr gezeigt hat. Also bei ihr scheint auf jeden Fall da eine wirklich böse Seite da gewesen zu sein. Also ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Gerade auch die Rolle von Frauen im Krieg oder im Zweiten Weltkrieg. Und ich würde ganz gerne auch mehr tatsächlich darüber recherchieren und ein bisschen mehr berichten und erzählen, wenn ihr Lust habt. Aber das war's erstmal mit dem heutigen Fall. Und ich würde mich wie immer sehr über euer Feedback freuen. Ihr dürft mir gerne Herzchen bei Instagram schicken oder mir natürlich folgen, wenn ihr mögt. Mein Podcast kommt einmal die Woche und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Macht's euch gemütlich, bleibt gesund, bis bald, eure Johanna.